SRF 1.
Halb eins, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Schweizer Banken sollen gemogelt haben. Jetzt ermittelt die Wettbewerbskommission.
Wir haben Hinweise darauf, dass Wechselkurse im Devisenhandel manipuliert worden sind.
Sagt WEKO-Direktor Raphael Gorazza. Dazu die Fakten und Hintergründe. Wiedergutmachung für einstige Heim- und Verdingkinder und das per Volksinitiative.
Wir möchten diese Menschen nicht reich machen, wir möchten aber, dass ein Zeichen gesetzt wird und dieses Unrecht endlich anerkannt wird.
Sagt Initiant Guido Fluri, einst selber Heimkind und heute schwerreicher Unternehmer. Der neueste Klimabericht zeichnet ein düsteres Bild, doch Forscher malen nicht nur schwarz. Und der umstrittene türkische Ministerpräsident Erdogan geht gestärkt aus den gestrigen Kommunalwahlen hervor. Was das für das Land bedeutet, im Tagesgespräch um eins. Im Studio sind Brigitte Kramer und Damian Rast mit den Nachrichten.
Die Wettbewerbskommission WEKO hat eine Untersuchung eröffnet gegen verschiedene Schweizer Banken. Möglicherweise gab es im Devisenhandel verbotene Absprachen. Es könnten also Wechselkurse manipuliert worden sein. Betroffen sind die UBS, die Credit Suisse, Julius Baer und die Zürcher Kantonalbank, sowie vier ausländische Banken, die in der Schweiz tätig sind. Das teilte die WEKO mit. Sie können nicht ausschließen, dass bei den angeblichen Absprachen weitere Banken und Broker beteiligt gewesen seien. Bereits im letzten Herbst hatte die WEKO eine Vorabklärung in dieser Sache eröffnet. Auch international laufen Untersuchungen gegen verschiedene Banken, da die Manipulationen nicht nur in der Schweiz, sondern auch in London und Asien stattgefunden haben sollen. Ehemalige Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen sollen finanziell unterstützt werden. Das fordert die sogenannte Wiedergutmachungsinitiative, die ein überparteiliches Komitee heute in Bern lanciert hat. Konkret will die Initiative, dass ein Fonds von 500 Millionen Franken eingerichtet wird. Damit würden die rund 20.000 schwer betroffenen Opfer durchschnittlich 25.000 Franken Entschädigung erhalten. Außerdem verlangt die Initiative, dass das Thema wissenschaftlich aufgearbeitet wird. Ein mutmaßlicher Drogenkrimineller wird nicht von der Schweiz an Italien ausgeliefert, auch wenn die italienische Justiz dies verlangt hatte. Das hat das Bundesstrafgericht entschieden. Die Haftbedingungen in Italien seien menschenrechtswidrig, so das Bundesstrafgericht. Missstände seien verbreitet. Eine Auslieferung sei erst möglich, wenn der italienische Staat schriftliche Garantien gewähre. Damit folgt das Bundesstrafgericht einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der neueste Bericht des Weltklimarates zeichnet ein düsteres Bild. Die Folgen der weltweiten Erwärmung seien auf allen Kontinenten erkennbar und in den Ozeanen, heißt es in dem Bericht. Der Klimawandel bedrohe auf der ganzen Welt die Nahrungsversorgung der Menschen. Schon jetzt gingen die Erträge bei Weizen- und Maisernten zurück. Laut dem Weltklimarat ist es zudem möglich, dass die Lebensräume der Arktis und des Amazonas-Regenwaldes noch in diesem Jahrhundert zerstört werden, falls die globale Erwärmung ungehindert weitergehe. Die Halbinsel Krim soll laut dem russischen Ministerpräsidenten Dmitri Medvedev zu einer Sonderwirtschaftszone werden. Russland wolle Steuererleichterungen gewähren, um Investoren anzulocken, kündigte Medvedev an, der heute die Krim besucht. Es ist der höchste Besuch von russischer Seite auf der Krim, seit Russland die zuvor ukrainische Halbinsel annektiert hatte. Bei den Gemeindewahlen in der Türkei hat die Partei AKP von Regierungschef Erdogan über 45% der Stimmen erreicht. Das sind 6% mehr als bei den Gemeindewahlen 2009. Die Wahlen gelten als Stimmungstest für Erdogan. Er will sich im August zum türkischen Staatspräsidenten wählen lassen. Ein Gericht in Tel Aviv hat den ehemaligen israelischen Regierungschef Ehud Olmert verurteilt wegen Bestechlichkeit. Das berichten verschiedene Medien übereinstimmend. Olmert war angeklagt, zwischen 1994 und 2007 Bestechungsgeld in Millionenhöhe angenommen zu haben. Im Gegenzug habe Olmert ein umstrittenes Bauprojekt in Jerusalem unterstützt. Japan muss seine Jagd auf Wale in der Antarktis vorerst einstellen. Das hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag entschieden. Die Richter hielten in ihrem Urteil fest, die Wale würden nicht für Forschungszwecke gefangen, wie dies Japan beteure. Australien hatte Japan vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt, wegen des Verdachts, der Walfang geschehe aus kommerziellen Gründen und sei damit illegal. Die thailändische Regierungschefin Yingluck Shinawat verteidigt sich persönlich gegen Korruptionsvorwürfe. Sie sei gemeinsam mit ihren Anwälten bei der Antikorruptionsbehörde erschienen, melden verschiedene Nachrichtenagenturen. Die Behörde strebt eine Verurteilung Shinawats an. Diese sei mitschuldig an Bestechungen im Zusammenhang mit dem nationalen Programm für die Reisbauern. Sollten die Antikorruptionsbehörde die Regierungschefin tatsächlich verurteilen, dann droht ihr ein Amtsenthebungsverfahren durch den Senat. Das nordkoreanische Militär hat an der Seegrenze zu Südkorea Schießübungen gemacht. Rund 100 der insgesamt mehr als 500 abgefeuerten Geschosse seien in den Gewässern Südkoreas eingeschlagen, meldete der südkoreanische Verteidigungsminister. Als Reaktion habe sein Land zurückgefeuert. Die rund 300 Geschosse seien ebenfalls im Meer gelandet. Nordkorea hatte Südkorea über das Manöver informiert. Ein Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums hatte daraufhin die Befürchtung geäußert, hinter Nordkoreas Ankündigung könnten feindselige Absichten stehen. Das Wetter. Am Nachmittag ist es mit Schleierwolken meist sonnig und auch morgen scheint die Sonne. Im Jura und in den Voralpen bilden sich Quellwolken. Die Temperatur steigt beidseits der Alpen auf 19 bis 22 Grad.
Schon wieder stehen Schweizer Banken im Verdacht, geschummelt zu haben. Die Wettbewerbskommission untersucht, ob sie sich bei Wechselkursen abgesprochen haben. Im Verdacht stehen die UBS, die CS, die Zürcher Kantonalbank, die Julius Baer sowie vier ausländische Banken. Mir zugeschaltet ist nun Evelyn Kobler von der SRF Wirtschaftsredaktion. Evelyn Kobler, wie genau sollen die Banken denn geschummelt haben?
Steht der Verdacht im Raum, dass sich Händler abgesprochen haben sollen zwischen den Banken, dass sie geheime Informationen ausgetauscht haben sollen, zum Beispiel über anstehende Devisenkäufe oder Verkäufe, dass sie also probiert haben sollen, zusammenzuspannen und bei einem spezifischen Wechselkurs ein bisschen nach oben oder ein bisschen nach unten zu drücken, gemeinsam halt, was der Bank gerade günstiger war, was ihr gerade mehr genützt hat. Da ging es wahrscheinlich jeweils um die zweite, dritte Stelle hinter dem Komma bei einem Wechselkurs, aber weil da eben so riesige Summen gehandelt werden, täglich in diesem Markt, kann da ganz schön was zusammenkommen, vor allem eben über die Jahre hinweg, in denen es zu Absprachen gekommen sein soll. So zumindest der Verdacht.
Wenn nun die Wettbewerbskommission ermittelt, wie konkret ist denn der Verdacht gegen die Banken?
Sie konkretisiert das nicht. Sie spricht von Anhaltspunkten, die sie habe. Das muss sicher mehr sein als ein bloßer Verdacht. Denn erst wenn es wirklich mehr ist, eben Anhaltspunkte, handfeste Anhaltspunkte, kann sie eine Untersuchung lancieren, eröffnen, wie sie das heute getan hat.
Sie sagen, es geht um ein paar Stellen hinter dem Komma. Trotzdem, wie schwer wiegt das mutmaßliche Vergehen der Banken?
Die Vorwürfe erinnern stark an den LIBOR-Skandal. Damals wurden ja Zinsen manipuliert und auch damals ging es um unlautere Absprachen in einem wichtigen Markt und alle internationalen Behörden, die wichtigen haben, dieses Geschäft oder diese Manipulationen untersucht. Das erinnert also stark an diesen LIBOR-Skandal, auch wenn man im jetzigen Fall, wenn es eben um die Devisenkurse geht, noch nicht sagen kann, wie viel die Banken allenfalls verdient haben oder wer allenfalls geschädigt wurde.
Wie sind die Behörden den Banken denn auf die Schliche gekommen? Hat da jemand gepetzt?
Das weiß man nicht. Es wird gemunkelt, die UBS könnte als Kronzeugin agieren wollen, dass sie also mitgemischt hat, aber eben vor den anderen und stärker auspacken will als die anderen. Das gäbe ihren eine Strafmilderung. Wenn das so ist, bestätigt ist gar nichts diesbezüglich. Es kann auch dauern, bis wir da Klarheit haben, denn die WEKO allein sagt schon, eine solche Untersuchung, die sie jetzt lanciert hat, das kann rasch mal eineinhalb Jahre dauern.
Mit welchen Konsequenzen müssen die Banken rechnen, wenn sich der Verdacht gegen sie erhärtet?
Die WEKO zum Beispiel kann Geldsanktionen aussprechen, also zum Beispiel allfällige Gewinne abschöpfen, also mit dem Ziel, es soll sich eben für eine Bank nicht gelohnt haben, da zu manipulieren. Die FINMA zum Beispiel, die Bankenaufsicht, kann aufsichtsrechtliche Maßnahmen verhängen, also zum Beispiel bessere interne Kontrollen einfordern. Dann im LIBOR-Skandal gab es ja auch milliardenschwere Bußen. Wenn die kämen, dann kämen die eher von den ausländischen Behörden, die die verhängen können. Und in einer zweiten Welle müssten die Banken dann allenfalls mit Klagen von Geschädigten rechnen.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Sie hören Rendezvous, es ist 20 Minuten vor 1 und das gibt es gleich bei uns. Ehemalige Heim- und Verdingkinder und ihre Forderung nach Wiedergutmachung. Diese findet breite Unterstützung. Harte Selbstkritik bei der BDP nach der Wahlschlappe in Bern.
Das ist nahe am Debakel und dementsprechend gilt es, mit sich selber und der Situation schonungslos und hart ins Gericht zu gehen.
Dann die menschenunwürdigen Bedingungen in italienischen Gefängnissen und endlich krankenversichert. Das sei wie ein Geschenk Gottes.
It has absolutely been a godsend for me. It really has.
Amerikas Gesundheitsreform gewährt ärmeren Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung und gibt ihnen Selbstachtung zurück. Dazu die Reportage. Wie ging die Schweiz mit Heim- und Verdingkindern um? Und vor allem, wie soll man die Opfer entschädigen, die fremd platziert wurden und unter fürsorgerischem Zwangsmaßnahmen litten? Antworten zu diesem dunklen Kapitel Sozialgeschichte verlangt die Wiedergutmachungsinitiative, die heute in Bern lanciert wurde. Treibende Kraft hinter der Initiative ist ein schwerreicher Unternehmer, der aufgrund seiner eigenen Geschichte Druck macht. Inlandredaktor Peter Maurer.
Am Anfang war das Unrecht. Am Anfang war das Unmenschliche, das Menschen auch in der Schweiz angetan wurde. Mit staatlichem Segen weggesperrt, ohne Gerichtsurteil, in Heime und Anstalten bevormundet, zwangssterilisiert, zwangsadoptiert, verdingt und oftmals physisch oder psychisch missbraucht. Und alle haben weggeschaut, dann endlich vor einem Jahr.
Für das Leid, das ihnen angetan wurde, bitte ich Sie im Namen der Landesregierung aufrichtig und von ganzem Herzen um Entschuldigung.
Seit diesen Worten von Justizministerin Sommaruga beschäftigt sich ein runder Tisch mit dem trüben Kapitel von damals. Die jüngsten Beschlüsse, Schaffung eines Soforthilfefonds mit 7 bis 8 Millionen, mehrheitlich finanziert mit kantonalen Lotteriegeldern. Und mittelfristig Schaffung eines Solidaritätsfonds für die Opfer der fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen. Hier ist aber vieles noch unklar. Guido Fluri reicht das nicht. Geht ihm zu langsam. Der 47-jährige Zuger Immobilienunternehmer und Multimillionär war selbst ein Heimkind, ein unehelicher Sohn einer 17-jährigen Serviertochter. Jetzt will Fluri vorwärts machen mit der Entschädigung der Opfer und der wissenschaftlichen Aufarbeitung dieser dunklen Geschichte. Mit einer Volksinitiative.
Wissen Sie, wir haben heute 20.000 schwer betroffene Menschen, Heimkinder, die jahrelang missbraucht wurden, Verdingkinder, die hart arbeiten mussten und der Bauer hat Kostgeld bekommen dafür. Wir haben keine gesetzliche Grundlage für eine echte Wiedergutmachung, die ist nicht vorhanden.
Dazu die Forderung der Initianten, ein Fonds über 500 Millionen Franken, bei dem der Bund die Hauptlast tragen soll. Daraus sollen Schwerbetroffene finanzielle Wiedergutmachung erhalten. Bei 20.000 Opfern wären das rund 25.000 Franken pro Person.
Wir möchten diese Menschen nicht reich machen, wir möchten aber, dass ein Zeichen gesetzt wird und dieses Unrecht endlich anerkannt wird.
Und zwar jetzt und nicht erst irgendwann in ein paar Jahren, sagen SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr und FDP-Ständerat Joachim Eder, die im überparteilichen Initiativkomitee sitzen.
Die Erfahrung zeigt aus den letzten Jahren, dass immer dann, wenn es um finanzielle Wiedergutmachung gegangen ist, das Parlament Nein gesagt hat. Deshalb braucht es jetzt Druck von der Bevölkerung mit dieser Initiative.
Das sind wir den vielen Opfern schuldig.
Und diese Opfer, was sagen Sie eigentlich? Zum Beispiel Ursula Biondi, als 17-Jährige unehelich schwanger, weggesperrt in der Strafanstalt Hindelbank.
Es ist sehr wichtig, dass es sehr schnell vorwärts geht jetzt. Und das mit dem runden Tisch, natürlich läuft das, aber es ist zu langsam.
Denn die Menschen, die Opfer, würden immer älter und sterben, sagt Hugo Zink. Der 78-Jährige war einst ein Verdingbub.
Wir wollen, dass das einmal erledigt wird und dann können wir Frieden schließen in einem gewissen Sinn in dieser Angelegenheit.
Am Anfang war das Unrecht und am Ende sollte eine Wiedergutmachung stehen. Wie diese aber aussehen soll, hier fängt die Diskussion erst jetzt richtig an.
Wenn Wenn eine Partei 11 von ihren 25 Sitzen verliert, dann kann man von einer veritablen Schlappe sprechen. Passiert ist das der BDP des Kantons Bern. Bei den Parlamentswahlen ist die Partei gestern regelrecht abgestraft worden. Was ist los bei der BDP? Ist Bern ein Einzelfall oder verschwindet die noch junge Partei, die sich als SVP-Alternative gut in Szene setzen konnte, schon bald wieder in der Versenkung? Elisabeth Pestalozzi ist diesen Fragen nachgegangen.
Mit einer solchen Niederlage hat keiner gerechnet in der BDP. Entsprechend lang sind die Gesichter heute bei der BDP-Vertreterin und ihren Kollegen im nationalen Parlament. Die Berner Nationalrätin Ursula Haller sagt, sie sei
tief traurig und ein bisschen schockiert.
Und Lorenz Hess, ebenfalls Berner Nationalrat und Vizepräsident der Partei, konstatiert:
Das ist nahe am Debakel und dementsprechend gilt es, mit sich selber und der Situation schonungslos und hart ins Gericht zu gehen.
Ins Gericht geht am Tag 1 nach der großen Schlappe, wie er selbst sagt, der Präsident der BDP, der Glarner Martin Landolt, zuerst mit der bernischen Kantonalpartei.
Möglicherweise ist es den Bernern in den letzten 4 Jahren nicht optimal gelungen, ihre konservative Herkunft abzulegen und sich klar als Mittepartei zu positionieren.
Doch das sei nicht bloß das Problem der Berner BDP, so der Tenor bei den Parlamentariern und Parlamentarierinnen. Was sich in Bern gezeigt habe, deute auf ein grundsätzliches Problem der Partei hin. Der schnelle große Erfolg der kleinen Partei nach ihrer Gründung vor 5 Jahren zeige nun seine Schattenseiten, so Vizepräsident Hess.
Dass man dann ein bisschen überwältigt sozusagen ist von dem großen Erfolg und möglicherweise ein bisschen selbstzufrieden auch wird, diesen Vorwurf muss man sich in Bern möglicherweise gefallen lassen.
Und dies sollten sich die anderen Kantonalparteien zu Herzen nehmen. In 2 anderen wichtigen BDP-Kantonen, in Graubünden und in Glarus, stehen demnächst Wahlen an. Deshalb mahnt Parteipräsident Landolt:
Das muss ein Weckruf sein an alle Kantone, sich noch klarer zu positionieren, diese Plattformen, die wir bekommen haben, damals jetzt auch wirklich aktiv zu nutzen, um sich zu zeigen.
Im Kanton Graubünden ist der Weckruf angekommen. Der Bündner BDP-Mann Hans-Jörg Hasler weiß, worauf es ankommt, sagt er.
Eine klare Politik ist auch sehr wichtig, eine klare Sachpolitik. Und dann glaube ich, dass die BDP auch nächstes Jahr erfolgreich sein kann.
Das sei leichter gesagt als getan, stellt jedoch Ursula Haller fest. Viele hielten die BDP noch immer für die brave kleine Schwester der SVP. Zu unscharf sei das Profil der jungen Partei. Dies im Gegensatz zur anderen neuen Mitgliederpartei, der GLP.
Die Grünliberalen sind für mich ein ganz gutes Beispiel, die ja gewonnen haben, die ein viel schärferes Profil haben als wir. Man weiß, sie stehen für Ökologie ein, ganz konsequent.
Das müsse auch die BDP in Zukunft wieder tun. Einst als Atomausstiegspartei stark, werde sie heute nicht mehr als solche wahrgenommen, räumt auch Lorenz Hess ein.
Ich denke, diese Mittellinie zu finden, ist die Herausforderung, oder diese Mittellinie wieder zu finden.
Nur so habe die BDP bei den nationalen Wahlen in 1,5 Jahren eine Chance. Nur so habe sie auch eine Chance, ihre Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf zu behalten. Auf die Frage, ob man dafür nun nicht doch mit einer anderen Partei, am ehesten mit der CVP, fusionieren müsse, schütteln alle Angesprochenen den Kopf. Nein, eine enge Zusammenarbeit, wie man das eben erst beschlossen habe, das müsse reichen.
Fünf Jahre lang haben mehrere hundert Wissenschaftler am neuen Bericht des Weltklimarates IPCC gearbeitet. Einen Bericht, der zeigen will, wie sich die Erwärmung des Klimas auswirkt. Das Verdikt fällt deutlich aus. Schon heute sind Folgen des Klimawandels vielerorts spürbar. Aber die Forscher zeigen sich gleichzeitig vorsichtig optimistisch. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Die Botschaft ist klar. Die Klimaerwärmung ist Realität, ihre Auswirkungen sind bereits zahlreich. Viele Gletscher auf der Welt sind zum Beispiel zurückgeschmolzen. Das verändert die Wasserkreisläufe und führt mancherorts zu Wassermangel. Auch die Landwirtschaft ist schon betroffen. Global gesehen sind die Erträge beim Anbau von Weizen und Mais zurückgegangen. Die Auswirkungen seien schon so weitreichend, dass niemand vom Klimawandel verschont werde, sagte Rajendra Pachauri, der Vorsitzende des Weltklimarats IPCC, bei der Vorstellung des Berichts.
In view of these impacts and those that we have projected for the future, nobody on this planet is going to be untouched by the impacts of climate change.
Diese wichtige Botschaft verbindet der neue IPCC-Bericht mit einer zweiten, nicht minder wichtigen. Die Menschheit ist dem Klimawandel nicht schutzlos ausgeliefert. Was damit gemeint ist, erklärt Christian Huckel, Forscher von der Universität Zürich und Mitautor.
man kann mit sehr guter Anpassung die Risiken reduzieren. Ja, ich denke, die Anpassung ist sogar sehr wichtig. Das hat sehr stark an Bedeutung gewonnen.
Anpassung, das bedeutet etwa, dass Forscher neue Mais- oder Weizensorten züchten, die Hitze oder Trockenheit besser ertragen. Andreas Fischlin von der ETH Zürich, auch er Mitautor des IPCC-Berichts, gibt ein anderes Beispiel.
Wenn wir häufigere Starkniederschlagsereignisse in der Schweiz haben, dann bedeutet die Anpassung, dass wir anders die Gewässer abfließen lassen oder zurückhalten, dort wo wir Möglichkeiten haben einzugreifen, Dämme höher bauen, Hochwasserschutz betreiben.
Die über 300 beteiligten Forscher loten im Bericht aus, wie weit Anpassungen uns aus der Patsche helfen können und wo das nicht mehr geht. Christian Huckel.
Zum Beispiel in der Arktis Ökosysteme. Da muss man wirklich sagen, da kann man relativ wenig machen mit Anpassung. Da werden wir große Veränderungen in Kauf nehmen müssen.
Schwierig wird es also, wenn eine Region besonders empfindlich ist gegenüber der Erwärmung, wie die Arktis oder auch die Schweizer Gletscher. Und schwierig wird es auch, wenn das Geld knapp ist. Das heißt, wir in der Schweiz können es uns viel eher leisten, unsere Landwirtschaft an vermehrte Hitzewellen und Trockenperioden anzupassen, als Länder in Afrika oder in anderen südlichen Regionen. Und gerade dort ortet der neue Bericht besonders gravierende Folgen des Klimawandels. Und der Bericht macht auch klar, Anpassung ist sehr wichtig, aber sie allein genügt nicht. Wenn sich die Erde weiterhin ungebremst erwärmt, so werden wir im Jahr 2100 bei einer durchschnittlichen Erwärmung von etwa 4 Grad landen, sagt Christian Huckel.
Für die 4 Grad Welt haben wir sehr, sehr viel höhere Risiken. Und die können wir zum Teil schlicht nicht mehr reduzieren auf ein erträgliches Maß mit der Anpassung.
Wir müssen also beides, sagt der neue Bericht des IPCC, uns anpassen und weniger Klimagase ausstoßen.
Es ist 8:08, das war ein Bericht von Thomas Häusler. Ein mutmaßlicher Drogendealer sitzt in der Schweiz im Gefängnis. Und dort soll er auch bleiben. Denn das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat entschieden, dass der Mann nicht an Italien ausgeliefert wird. Dort seien die Haftbedingungen menschenrechtswidrig, so die Schweizer Richter. Das Gericht folgt damit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der Schweizer Entscheid ist kein Einzelfall. Frage nun an unseren Italien-Korrespondenten Massimo Agostinis. Sind die Verhältnisse in italienischen Gefängnissen tatsächlich so menschenunwürdig?
Ja, sie sind es, ganz klar. Es gibt die Nichtregierungsorganisation Antigone, die dreht immer wieder Filme aus den verschiedensten Gefängnissen in Italien und zeigt sie der Öffentlichkeit. Was man dort sieht, das erinnert eher an afrikanische Verhältnisse denn an europäische. Und der Europäische Menschenrechtshof, der kennt diese Zustände von Italien auch und er hat gedroht, das Land in der zweiten Hälfte dieses Jahres zu verurteilen und nämlich zu einer Schadenersatzzahlung von 50 bis 100 Millionen Euro, wenn es sein Gefängniswesen nicht endlich in Ordnung bringt. Und dieses Geld, das würde zu den klagenden Gefangenen gehen, die in Italien vor ein paar Jahren verschiedenste Rekurse eingereicht haben.
Woran liegt es denn, dass die Gefängnisse in Italien so schlecht sind?
In allererster Linie, weil Italien kein Geld hat für den Unterhalt. Das ist sicher einmal das eine. Dann haben die Gefangenen keine Lobby. Die Gefangenen werden betrachtet als Abschaum der Gesellschaft, noch viel stärker als in nördlichen Ländern. Und dann hat Italien verschiedenste Gesetze, die eigentlich absurd sind. Man landet im Gefängnis für kleine Verkehrsdelikte, für Mini-Drogendelikte, aber auch die illegale Einwanderung. Das sind alles Vergehen, die eigentlich nicht mit Gefängnis geahndet gehören, sondern mit anderen Maßnahmen.
Ist man sich denn in Italien bewusst, dass die Zustände in den meisten Gefängnissen derart unhaltbar sind?
Ja, das ist man sich. Wenn Antigone die jährliche Pressekonferenz abhält, dann ist seit einigen Jahren auch der Vizedirektor des italienischen Gefängniswesens immer dabei. Und das erstaunt doch. Und er sitzt dort und bestätigt eigentlich sämtliche Vorwürfe und Kritikpunkte von Antigone. Es gibt auch Zahlen, 60.000 Gefangene hat Italien und 45.000 Plätze. In Ligurien und in Apulien sind die Gefängnisse überfüllt zu 167%. Es gibt sehr viele Suizide, nicht nur unter den Gefangenen übrigens, sondern auch unter den Wärtern, die die unhaltbaren Zustände nicht mehr aushalten.
Die Probleme sind also offenbar erkannt und auch, Sie haben es erwähnt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Missstände in Italiens Gefängnissen schon gerügt. Vor wenigen Tagen hat auch Großbritannien entschieden, dass einer der meistgesuchten Mafioso nicht an Italien ausgeliefert wird. Tut denn die italienische Regierung endlich etwas?
Ja, sie hat begonnen, seit Berlusconi weg ist, verschiedenste Maßnahmen einzuführen. Sie ist auch daran, gewisse Gesetze, die die Gefängnisse überfüllen, wieder abzuschaffen. Aber all das braucht gewisse Zeit. Und weil in der letzten Zeit so viele Regierungen wieder weggegangen sind, ist das alles ein bisschen ins Stocken geraten. Aber Italien hat nun die Pistole quasi an der Schläfe, weil wenn es bis Mitte dieses Jahres ihm nicht gelingt, ein Programm aufzuzeigen, wie es die Gefängnisse entlasten will und wie es die Zustände verbessern will, dann kommt eben diese drakonische Strafe von 50 bis 100 Millionen Euro.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Massimo Agostinis. Er ist SRF Italien-Korrespondent. Ob Herzbeschwerden oder zu hoher Blutdruck, einen Arztbesuch oder Medikamente konnten sich bisher Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern nicht leisten. Das soll sich mit der Gesundheitsreform von Präsident Obama ändern. Noch bis heute können sich all jene, die noch keine Krankenversicherung haben, bei einer Krankenkasse anmelden. Und auch Menschen mit kleinem Einkommen sollen sich versichern können. Für viele ist das eine ganz neue Erfahrung, wie der Bericht von Bert Soltermann aus Martin im Bundesstaat Kentucky zeigt.
Also aufgeräumt habe er seine Wohnung nicht, warnt mich Cecil, ehe er die Türe ganz öffnet und mich reinlässt. Aufgeräumt wurde hier tatsächlich schon lange nicht mehr. Geschirr mit Essensresten im Spülbecken, Tabakkrümel auf dem Tisch. Der 61-Jährige wohnt allein. Die Kinder, ausgeflogen, seine Frau habe er zuletzt vor 10 Jahren gesehen, erzählt er.
Last time I seen her 10 years ago, looking good. And I didn't like that. I was hoping she got fat and ugly, but she just pretty she was.
Er hoffte, sie sei dick und hässlich geworden, aber sie habe so schön ausgesehen wie immer, leider, witzelt er. Er sei viel herumgekommen. Seit 8 Jahren lebe er nun wieder hier in Kentucky, im 600-Seelendorf Martin. Cecil ist Handwerker, ein Mann für alle Fälle, arbeitet im Moment als Hauswart. Heizungen oder Türfallen, alles kein Problem für Cecil.
I can do basically anything, except I can't work on the new car, I can't do that.
Bloß die neuen Autos, die könne er nicht reparieren. Und was er ebenfalls nicht selber reparieren kann, ist seine Gesundheit. Cecil hat ein Problem mit dem Herz und seit Jahrzehnten keine Krankenversicherung. Wenn es zu schlimm wurde, ging er in den Notfall, die Rechnungen sind noch immer nicht bezahlt, am Ende ging er nicht mehr mal dorthin.
I just decided not to go no more. I just tough it out and I say whatever's gonna happen.
Aussitzen, aushalten, was auch immer passiert. Seit kurzem ist alles anders. Cecil ist versichert. Obamas Gesundheitsreform macht's möglich. Die sieht nämlich eine Ausdehnung der staatlichen Krankenkasse Medicaid vor. Neu dürfen sich dort auch Leute anmelden, die zwar Geld verdienen, aber immer noch zu wenig, um sich die Krankenkasse aus der eigenen Tasche leisten zu können. Nicht alle Bundesstaaten machen mit. Die Gegner von Obamacare befürchten hohe Kosten für die Staatskasse und haben vor dem höchsten Gericht in Washington erreicht, dass die Teilnahme freiwillig ist. 23 Bundesstaaten machen bis jetzt mit. Kentucky ist ebenfalls dabei, will 300.000 ärmere Menschen versichern. Im Dorf Martin, im strukturschwachen Ostteil des Staates, profitieren bereits einige Bewohner von der Änderung. Hazel Green ist Krankenschwester im Ort. Sie sagt, das alles habe eine große Wirkung auf die Gesundheit, aber vor allem auch auf die Selbstachtung dieser Menschen.
Now you go to the doctor, you don't think people are looking at you like there's something wrong because you got insurance. You know, before you always go in and say, no, we don't take self-pays, I'm sorry.
Früher seien diese Menschen schlecht oder gar nicht medizinisch behandelt worden, nun sei das alles anders. Ein paar Schritte weiter weg treffe ich Angie in einem Apartmenthaus. Sie tritt in den Gang hinaus. Sie habe ihr ganzes Leben lang gearbeitet, erzählt sie, als Kellnerin.
I've worked in restaurants my whole life, but the last 12 years I worked at my brother's restaurant in Prestonsburg, Billy Ray's.
Doch Geld für eine Krankenkasse hatte sie keines. Seit ihrem 18. Altersjahr sei sie nicht mehr versichert gewesen. Sie hat überhöhten Blutdruck, Kniebeschwerden und eine chronische Entzündung. Keine Arztbesuche und keine Tabletten, bis sie sich vor einigen Wochen bei der Medicaid-Krankenversicherung angemeldet hat.
It has absolutely been a godsend for me. It really has.
Ein Geschenk Gottes sei das. Nun könne sie schauen, dass sie gesund werde. Und dann sagt Angie zum Reporter aus der Schweiz, dass sie hier befragt würde, das sei ja schon sehr komisch für sie.
I'm used to holding the microphone, singing.
Normalerweise halte sie das Mikrofon, sie singe oft an Anlässen. Dann greift sie nach dem Mikrofon und atmet tief ein.
Amazing grace.
Große Gnade, wie süß der Klang, die einen armen Sünder wie mich errettet, singt Angie. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden, war blind, aber nun sehe ich.
Die Reportage von Beat Soltermann. Es ist eins. Gleich sprechen wir hier im Rendezvous über die Wahlen in der Türkei, welche dem umstrittenen Ministerpräsidenten Erdogan den Rücken stärken. Das Tagesgespräch nach dem Wichtigsten in den Schlagzeilen. Damian Rast.
Die Wettbewerbskommission WEKO hat eine Untersuchung eröffnet gegen verschiedene Schweizer Banken. Denn möglicherweise gab es im Devisenhandel verbotene Absprachen. Es könnten also Wechselkurse manipuliert worden sein. Betroffen sind unter anderem die UBS, die Credit Suisse, Julius Baer und die Zürcher Kantonalbank. Ehemalige Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen sollen finanziell unterstützt werden. Das fördert die sogenannte Wiedergutmachungsinitiative, die ein überparteiliches Komitee heute in Bern lanciert hat. Außerdem verlangt die Initiative, dass das Thema wissenschaftlich aufgearbeitet wird. Ein mutmaßlicher Drogenkrimineller wird nicht von der Schweiz an Italien ausgeliefert, auch wenn die italienische Justiz dies verlangt hatte. Das hat das Bundesstrafgericht entschieden. Denn die Haftbedingungen in Italien seien menschenrechtswidrig, so das Gericht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.